Wir beten. Wir preisen dich über den Lauf dieses Tages, den wir miteinander erlebt haben. Danken dir für das, was du uns geschenkt hast heute Morgen im Hören auf dein Wort. Danken dir für die Bewahrung heute Nachmittag beim Ausflug. Danke dir jetzt für den Abend, der vor uns liegt, auch für die, die noch dazugekommen sind. Danken dir, dass du selbst da bist, unser Herr, und wollen deinen Namen preisen über dem, was du Gutes getan hast, uns in unserem Leben. Dass du uns erreicht hast mit deinem Evangelium, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass du uns durch Jesus Christus zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns bewahrt und auf dem Weg erhalten hast bis zu diesem Tag. Dir sei der Lobpreis und die Ehre. Und dazu gehört auch, dass du unseren Horizont weitest, dass es nicht nur um uns privat, um uns persönlich geht, sondern um deine ganze Welt. Und dass du Wege und Ziele hast für deine ganze Welt. Und es tut uns gut, das spüren wir, je länger wir mit dir unterwegs sind, dass wir nicht nur auf uns fixiert sind und auf unseren Glauben und unseren Weg, sondern diese weite Luft atmen deines Zieles, das du dir vorgenommen hast, um mit allen zurechtzukommen, das Evangelium an alle auszurichten. Und so danken wir dir auch für diesen Abend. Danken dir für unseren Bruder, der uns berichten wird, der uns mit hineinnehmen wird, gerade in den weiten Lebensbereich und Dienstbereich, für den er mit Verantwortung trägt. Wir bitten dich, dass du ihn segnest und auch uns segnest. Wir rechnen mit deiner Gegenwart, deinem Wirken unter uns. Dir sei die Ehre. Amen. Amen. Bitte.
Genau. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, bei dem ausgefüllten Programm in diesen Tagen, bei dem Ausflug heute Nachmittag und auch die extra Gäste dazugekommen sind. Das Wetter haben wir passend zur Missionswoche bestellt. Dass ihr etwas Missionsluft auch, was Temperaturen anbetrifft, miterleben dürfen. So ein bisschen auch eingestimmt werden. So, auch wenn der Schweiß vielleicht ein bisschen läuft, das gehört mit dazu. Das ist passend dazu. Heute Nachmittag sprach mich Einzelne an, denen die Vorstellung unseres Werkes heute Morgen etwas zu kurz war. Warum wir dort mit so vielen verschiedenen Partnerwerken zusammenarbeiten. Das war Ihnen zu kurz gewesen. Ich will deswegen versuchen, es noch um etwas mal zu erklären. Als Deutsche Missionsgemeinschaft arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen. Zum einen arbeiten wir mit Gemeinden in Deutschland zusammen, denen wir gerade helfen wollen, ihre Missionare auszusenden. Das sind Gemeinden ganz unterschiedlichen Benennungen. So als Werk arbeiten wir dort auf der Basis der Evangelischen Allianz in ähnlicher Breite wie auch die Langensteinbacher Höhe hier. Haben ein ganz breites Herz, einen ganz breiten Horizont dabei. Ich finde das eine großartige Bereicherung. Fast jeden Sonntag darf ich in einer Gemeinde irgendwo in Deutschland predigen, mitwirken. Fast jedes Mal ist eine andere Benennung. Ich darf etwas von dem Reichtum von Gottes Familie auch hier in unserem Land miterleben. Das ist das eine. Das zweite ist jetzt, dass wir als DMG Ansprechpartner für Gemeinden sind, aber in den Einsatzländern nicht eigene Teams, eigene Projekte, eigene Felder haben, wie die meisten der Missionswerke, die Sie wahrscheinlich kennen. Von Ihrem Gemeindeverband, Ihrer Gemeinde, der Sie herkommen, gibt es wahrscheinlich ein Missionswerk und die haben dann eigene Felder in einzelnen Ländern. Das ist prima. Das brauchen wir nicht zu kopieren. Ihr Missionswerk ist so gut, das braucht man nicht zu duplizieren. Von unseren Gründungsvätern ist uns von daher ein anderer Ansatz mit auf den Weg gegeben worden. Dass es nämlich in der Welt ganz, ganz viele internationale Missionswerke gibt, die sagen, wir möchten gerne Mitarbeiter aus Deutschland auch haben. Jetzt haben die zwei Möglichkeiten. Entweder bauen die einen eigenen Zweig in Deutschland auf, dann gibt es 100 verschiedene weitere Missionswerke, die alle ihre eigenen Komitees und eigenen Büros und eigenen Infrastrukturen, all das brauchen. Oder aber sie bedienen sich eines Partners in Deutschland. Und das ist der Grund, warum wir existieren als Deutsche Missionsgemeinschaft, dass wir nämlich ein Partner sind für solche Werke, die in Deutschland keine eigene Vertretung haben. Und hier habe ich nur ein paar wenige von den etwa 100 Vertragspartnern aufgeschrieben, die bewusst gesagt haben, wir möchten kein eigenes Büro in Deutschland aufbauen, das würde zu viel Mittel binden. Wir kennen auch die Gemeinden Deutschland gar nicht genug dazu, um das in kompetenter Weise zu helfen. Wir möchten uns eines Partners bedienen. Und so treten sie an uns heran und sagen, können wir dort eine Kooperation eintreten. Dass wir als DMG dann die deutsche Vertretung von diesem Werk darstellen. Und so wie viele von den renommierten Missionen, die Sie kennen, Lebenzeller Mission, UMG, WEC und viele andere, ja ein deutsches Büro haben, so nehmen wir als DMG die gleiche Funktion wahr für all diese Werke, die dort auf dem Zettel stehen, die keine Vertretung in Deutschland haben. Von Gemeinden, von Deutschland aus, werden wir als volle Mission angesehen und haben die gesamte Verantwortung für die Mitarbeiter. Wir sind nicht nur eine Agentur, diese irgendwo hin vermitteln und dann sind sie draußen und haben keine Verantwortung mehr. Nein, wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Aber dann die Arbeit in den Einsatzländern, die haben wir an Vertragspartner delegiert. Der Erfolg der Glaubensmission in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren, hing ganz eng damit zusammen, dass die Entscheidungen nicht in der Heimat getroffen wurden, sondern im Einsatzland. Dort, wo sie auch ausgewirkt haben. Und darum sind wir so überzeugt davon, dass das eine effektive Zusammenarbeit ist. Und wir glauben auch, dass Gott jedem einzelnen Person, jedem einzelnen Werk auch besondere Gaben mitgegeben hat, besondere Stärke. Und gerade indem wir die zusammenbündeln, kommt ein besonderer Reichtum, eine besondere Effektivität, ein besonderer Segen zum Ausdruck. Wenn wir etwas gemeinsam machen, in der Schrift sehen wir so viele Bibelstellen, dass Brüder miteinander, einer füreinander, miteinander, gehen Sie mal durch die Konkordanz durch. Aleilon steht dort im Griechischen, ja? Was für ein Segen darin liegt. Und wir sehen das heute und ich hoffe, im Laufe des Abends wird das auch noch etwas deutlicher. Oder lassen Sie mich mit einem anderen Bild zum Ausdruck bringen. Seit 1,5 Jahren haben wir neue Geldscheine, die Euros. Am Anfang war es ein bisschen schwierig gewesen. Ja? Ist das jetzt Spielgeld? Und das sind das richtige Banknoten. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Das klappt so einigermaßen, ja? Auf den Banknoten sind zwei typische Motive drauf, auf allen. Wissen Sie, was da drauf ist? Brücken, richtig. Auf der einen Seite sind Portale und Türen, offene Türen drin. Und das ist so ein Thema für Europa. Die Wände werden durchlässig. Es sind offene Türen, Menschen begegnen einander, dafür steht Europa. Aber wissen Sie, genau das Gleiche ist auch, was Mission darstellt. Dass Gott nämlich die Tür aufgemacht hat, die Tür zum Himmel. Von uns aus wird dort eine verschlossene, dicke Mauer. Wir waren ausgeschlossen von dem Paradies, nach dem Sündenfall. Da stand ein Engel mit einem feurigen Schwert davor, aber in Jesus Christus ist die Tür wieder aufgestoßen, ist ein ganz großes Fenster auf zum Himmel. Das ist, was Mission darstellt. Und auf der Rückseite, in der Tat, Sie haben es erwähnt, da sind lauter Brücken drauf. Brücken symbolisieren auch wiederum Europa. Länder werden miteinander verbunden. Der Rhein, der so eine Grenze darstellt zwischen Deutschland und Frankreich, wird durch Brücken überwunden. Und zwei Länder, die viele Jahre in Feindschaft zueinander gelebt hatten, werden Freunde. Ja? Aber das Gleiche gilt auch für Mission. Gott hat die Brücke gebaut. Vom Himmel bis auf die Erde runter. Weil er in Jesus Christus diesen riesigen Brückenschlag gemacht hat, deswegen finden auch Menschen zueinander. Und deswegen gehen Menschen auch in eine andere Kultur, um ihnen etwas von der Liebe Gottes weiter zu sagen. Die meisten Geldscheine sind ihnen ja sehr gut vertraut. Eine Banknote aber ist ihnen vielleicht nicht ganz so vertraut. Die haben wir nicht so häufig in der Hand, oder? Wer hat schon 500 Euro so im Kleingeld drin? Der Schein ist auch viel zu groß, der passt gar nicht in mein Portemonnaie rein. Den muss ich zusammenfalten. Auf dieser 500 Banknote ist so eine große Rheinbrücke oder sowas ähnliches abgebildet. Eine ganz moderne Brücke. Und so eine Brücke beginnt am einen Ufer. Und weil der Fluss oder der Meeresarm da so breit ist, kann die Brücke gar nicht bis zum anderen Ufer rüber gebaut werden. Es sei denn, es sind zwei mächtige Brückenpfeiler dort im Wasser mit drin. Das ist ein Bild auch für Mission. Mission geht von einer Gemeinde aus in der Heimat, die sich engagiert, ihren Blick bekommt für Gottes Herz. Und es führt dazu, dass Gemeinde Jesu in einem Land, in dem es bisher nur ganz schwache Gemeinden oder gar keine Gemeinden gab, gebaut wird. Wenn aber die Kluft zu groß ist, vom einen bis zum anderen Ufer, dann ist diese Brücke nicht stabil. Dann braucht man so zwei Hilfskonstrukte. In dem Falle zwei große Brückenpfeiler. Der eine Brückenpfeiler, der steht nah beim einen Ufer. Und den möchte ich mal mit dem G bezeichnen. Das sind wir, die Vertrag so eine Hilfsarm ist, um Gemeinden in Deutschland zu helfen, an Weltmission beteiligt zu sein. Der andere Brückenpfeiler steht nah beim anderen Ufer. Und das sind unsere Partner in den Einsatzländern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir ergänzen einander dort. Wir kommen uns nicht in die Quere. Stellen Sie sich vor, der eine Brückenpfeiler würde fehlen. Da würde die Brücke zusammenbrechen. Sie brauchen einander, sie ergänzen einander. Und die einen Aufgaben, was gerade nach Deutschland anbetrifft, übernehmen wir. Und auch die Kommunikation mit unseren Partnern vor Ort. Und unsere Mitarbeiter sind dort wiederum in ein Mitarbeiterteam eingebettet, erfahren die Ergänzung, Unterstützung von anderen Kollegen aus diesem Land, aus anderen Ländern und können so ihre Gaben in den Bau des Reichs Gottes mit einbringen. Aber ein letztes noch. Die wenigsten Brücken, die ich kenne, sind Einbahnstraßen. Da fließen nicht nur Ressourcen von der Heimat in das Einsatzland hinein. Das wäre ja eine Richtung. Den meisten Brücken gibt es auch genauso viel Verkehr in der Rückrichtung. Und das ist es, was Mission ausmacht. Dass nämlich ganz, ganz viel Segen von dem Einsatzland zurückfließt in unsere Gemeinden. Und darum glaube ich, dass auch in Ihren Gemeinden Mission so ein wichtiges Thema ist. Und gerade wo Langensteinbacher Höhe ja so für Wachstum im Glauben, für prophetischen Blick, für Bibelfreizeiten steht. Darum ist Mission so wichtig. Weil es nämlich zur Auferbauung, zur Stärkung der Gemeinden beiträgt. Gemeinden werden bereichert, wachsen in die Tiefe, nicht nur in die Breite. Gerade indem sie teilhaben an dem Segen, den Gott in anderen Ländern wirkt, wird unser Blick unglaublich geweitet. Meine Frau und ich, wir waren im Orient als Missionare tätig gewesen und ich habe so viel von arabischen Christen gelernt, Gottes Wort zu verstehen, das Alte Testament zu verstehen. Ich bin so bereichert worden durch jüdische Geschwister, messianische Juden, die uns so einen viel tieferen Blick in Gottes Wort geben. Das brauchen wir. Stimmt's?
Ja.
Und darum brauchen wir so einen weltweiten Horizont, so einen Blick über den eigenen Gartenzaun unserer Gemeinde hinaus. Und dazu dient Weltmission. So, wenn immer Sie einen Geldschein in die Hand nehmen und die Brücken sehen oder die offenen Tore sehen, denken Sie daran, das ist Gottes Handeln in unserer Welt. Er stößt das Fenster auf, er macht das, hat das in Jesus Christus das Fenster aufgemacht und er hat die Brücke zu uns auf die Erde geschlagen. Deswegen finden auch wir als Menschen zueinander. Es gibt so vieles, was zwischen uns steht. Wir sind alle so verschieden. Aber in Jesus Christus finden wir zueinander und lernen voneinander und werden bereichert durcheinander, also voneinander. Das nur als kleine Erklärung. Wer mehr zu unserem Werk wissen möchte, warum das mit Partnern und so ist, in dieser orangenen Faltschrift. DMG steht dort für, das machen wir gemeinsam. Und ich glaube, dass das ein biblisches Prinzip ist. In den Gemeinden lernen wir so etwas, miteinander was zu tun. Das ist zuweilen anstrengender, als wenn wir es für uns alleine machen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Das heißt, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, then go together. Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Dann geh mit deinem Tempo. Wenn du aber weit gehen willst, am Ziel ankommen willst, dann geh zusammen mit anderen. Denn dann können wir einander ermutigen und Gehilfen sein. Wenn wir stürzen, hilft ein anderer uns wieder auf. Also, das machen wir gemeinsam, noch mit mehr Informationen dazu. Doch nun zum heutigen Abend. Wir haben heute Morgen uns über das Thema Gebet besonders nachgedacht, anhand des Epheserbriefes. Ich möchte an diesem Thema anknüpfen und einen etwas anderen Text jetzt heute Abend lesen. Ein paar Verse aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9, die Verse 35 bis 38. Und dort hinein dann die Weltreise, die wir gleich miteinander unternehmen werden, dort hinein eingleiten. Matthäusevangelium Kapitel 9, von der großen Ernte. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Vor 2000 Jahren ist Jesus in Judäa und Galiläa umhergegangen, von Ort zu Ort. Er verkündigte Gottes Wort in den Synagogen, evangelisierte auf den Marktplätzen, er heilte die Kranken, seiner ganzen Person hat er sich eingebracht. Und wer hätte das besser tun können als unser Herr Jesus Christus? Einzigartig, vollkommen, der Sohn Gottes. Rastlos war er umhergezogen, von früh morgens bis abends spät an der Arbeit. Und trotzdem, zu welchem Ergebnis kommt Jesus? Wie beschreibt er das Volk? Bewegt von der Not der Menschen, sagte er, es jammerte ihn. Das Wort jammern heißt ja wörtlich eigentlich, dass sich die Innereien nach außen stülpen. Ging es Ihnen schon mal so, wenn einem so eine schreckliche Nachricht überkommt, Man denkt, man müsste sich übergeben. Es würde sich alles nach außen stülpen, zusammenkrampfen. Die stärksten Gefühlsregungen, weil das Volk verschmachtet. Das Wort verschmachten wörtlich heißt eigentlich die Haut abziehen. Das Fell über die Ohren ziehen. Das Volk geht vor die Hunde. Obwohl Jesus unter ihnen lebt und arbeitet und sie abrackert. Er sagt, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und diejenigen von ihnen, die schon in Israel waren und dort die judäische Wüste so miterlebt haben, wie trocken, wie karg sie ist. Und Schafe, die dort dann dem Wolf überlassen sind und den Berglöwen, wenn dort kein Hirte ist, dem Tod ausgeliefert sind. Jesus sieht die Menschen. Er hat einen Blick für den Einzelnen. Darf ich Sie fragen, die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich auch Nachrichten hören, Tageszeitungen lesen, heute Nachrichtensendung sehen. Was empfinden wir dabei, wenn wir das sehen? Jetzt diese schrecklichen Massaker in Liberia, in Monrovia und im Kongo, in Bunia. Und an anderen Brennpunkten die Anschläge dort in Israel und im Irak und in Kabul und anderen Stellen der Erde. Was empfinden wir dabei? Werden wir bewegt so? Sehen wir die Welt mit den Augen Gottes, so wie er sie sieht? Angesteckt von Gottes Mitleid? Jesus rackert sich ab und dennoch, das Volk scheint vor die Hunde zu gehen. Und darum bittet er um Hilfe. Er sagt, ich brauche Hilfe. Ich will Hilfe haben. Wen lädt Jesus zum Mithelfen ein? Die Jünger. Richtig. Jesus sagt, ich kann euch dabei brauchen. Ich will euch dabei haben. Mit was sollen sie helfen? Wie heißt sie dort? Bittet. Bittet den Herrn der Ernte. Ihr sollt beten. Ihr sollt mitbeten. Das ist das Wichtigste, was ihr tun könnt. Wird auch das, was wir so sehen in den Nachrichten, zum Gebetsanliegen für uns? Bittet den Herrn der Ernte. Lassen Sie mich jetzt gerade Sie mitnehmen auf eine kleine Weltreise. Dass wir so ein Stück weit die Welt im Jahr 2003 mit unseren Augen sehen lernen. Ich zeige Ihnen eine Reihe von Diagrammen. Soll ich mich setzen? Stehe ich jemand im Weg?
Ich bin eigentlich besser.
Gut. Ich werde die Diagramme dann auf dem Projektor erläutern. Auf diesem Diagramm ist die Weltbevölkerung aufgetragen. Zur Zeit Jesu, um das Jahr 2030 herum, lebten auf der Welt etwa 170 Millionen Menschen, doppelt so viele wie heute in Deutschland leben. Zur Zeit Luthers war die Weltbevölkerung etwa verdreifacht gegenüber der Zeit Jesu. Vor 100 Jahren war sie auf 1,6 Milliarden, Milliarden sind 1000 Millionen, angewachsen. Und im Laufe der letzten 100 Jahre hat sie sich dann nochmals vervierfacht. Jetzt haben wir einige junge Leute unter uns. Wenn ich jetzt überlege, wie wird die Weltbevölkerung im Laufe ihres Lebens sich entwickeln? Was werden sie miterleben auf der Welt? Dann wird sie weiter anwachsen. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele Menschen lebten zu welchen Zeiten, dann werden Sie sehen, im Laufe Ihres Lebens werden Sie mit mehr Menschen den Globus hier geteilt haben, als zusammengenommen von der Zeit Jesu bis zum Beginn der Neuzeit auf der Welt gelebt haben. Sie brauchen nur die Fläche der roten Felder hier vergleichen, diese Fläche mit dieser Fläche hier. Sie werden mit mehr Menschen unseren Globus teilen, als zusammengenommen von der Zeit Jesu bis in die Neuzeit auf unserem Globus gelebt haben. Eine einzigartige missionarische Chance, Menschen zu segnen, Menschen geistlich zu beeinflussen, Menschen das Evangelium zu sagen, mehr als Jesus je hatte, mehr als Generationen von Menschen zusammengenommen hatte. Eine einzigartige Chance, aber auch eine einzigartige Herausforderung. Sehen wir, dass wir in einem ganz besonderen Kairos-Augenblick in der Weltgeschichte leben, der unvergleichbar ist mit allen anderen Zeiten zuvor. Das ist nicht einfach ein Augenblick, wie jeder andere auch. Denn die Weltbevölkerung wächst in einem derartig dramatischen Tempo in unserer Zeit heute. Damit, dass die Menschen wachsen, nun, sie wachsen nicht nur nicht gleichmäßig auf der Welt, sondern sie wachsen vor allem in Afrika, in Lateinamerika und in Asien, in den sich entwickelnden Ländern, während die Weltbevölkerung in den Industrienationen Europas und auch Nordamerikas ziemlich stagniert. Das ist ungleichmäßig. Wissen Sie, bei uns im Land, da geht die Diskussion darüber, dass es keine Kinder gibt, dass die Renten unsicher werden. Aber das ist nicht das Bild, was unsere Welt kennzeichnet. Wenn Sie nach Afrika gehen, wenn Sie in Stadtszenen, in Straßen, vor allem Kinder und junge Leute sehen, und ganz, ganz wenig Senioren nur. Genau das umgekehrte Bild, wie es bei uns ist. Mit diesem unglaublichen Bevölkerungswachstum geht nun ein dramatisches Wachstum der Großstädte einher. Vor 100 Jahren etwa lebte jeder sechste Mensch in einer Großstadt. Hier ist der Prozentsatz der Weltbevölkerung aufgetragen, die in Großstädten leben. Heute ist es jeder zweite Mensch auf der Welt, der in Großstädten lebt. Und wie Sie hier sehen, in den nächsten Jahren wird dieser Anteil noch sehr viel mehr ansteigen. Die meisten Menschen leben nicht im Urwald irgendwo. Sie leben in Großstädten, oft in Slumgebieten, in Nairobi und in Addis Abeba und in Rio und in Kalkutta und anderen Städten. Und dort wird unglaubliches Elend sichtbar. Eine Verelendung von sehr vielen Menschen. Wie ich gerade sagte, die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Großstädten. Die Hälfte dieser Menschen in Großstädten leben heute in Slums. Es wachsen heute 1.000 Millionen Kinder heran ohne Schulausbildung. 1.000 Millionen. 200 Millionen Kinder, dreimal so viel wie in Deutschland leben, im ganzen Land, müssen Schwerstarbeit leisten in Steinbrüchen, in Bergwerken, in Webfabriken und anderen. Ich spreche nicht über Mitarbeit im Haushalt oder bei der Feldarbeit im Garten oder so. Nein, das meine ich nicht. Ich meine Schwerstarbeit, die völlig unausangemessen ist für kleine und heranwachsende Kinder. 100 Millionen Kinder wurden sexuell missbraucht. 100 Millionen. 4 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Durchfallerkrankungen, die mit einfachen Mitteln zu heilen und zu vermeiden wären. 4 Millionen. Und diese einfachen Mittel sind nicht zur Verfügung. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat noch nie das Evangelium gehört. In einer verständlichen Form. Noch heute. Nach 2000 Jahren Missionsbefehl, nach 2000 Jahren Missionsgeschichte. Heute immer noch nicht. Denken Sie nur an die 1,2 Milliarden Muslime. Die wenigsten von ihnen haben das Evangelium in einer verständlichen Form gehört. Und 800 Millionen Hindus und viele hundert Millionen Buddhisten in Asien. Und trotzdem, wenn wir diese Zahlen sehen, kann das sehr erschütternd sein und uns niederdrücken. Und gleichzeitig erleben wir geistliche Aufbrüche in einem Maß wie nie zuvor in der Kirchengeschichte. Nie zuvor. In keiner Zeit kamen mehr Menschen zum lebendigen Glauben als Jesus Christus als heute. Ich möchte es an einigen Beispielen illustrieren. Auf diesem Diagramm ist die Zahl der bibelgläubigen Christen in Afrika aufgetragen. Über die letzten 100 Jahre. Vor 100 Jahren gab es in Afrika etwa 1,5 Millionen Christen. Übrigens, Sie brauchen sich die Zahlen nicht alle mitzuschreiben. Wenn Sie das näher interessiert, an dem Schriftentisch liegt dieses Blatt hier aus, Welt und Mission, das sind die meisten der Zahlen zusammengefasst. Dann können Sie sich ganz auf das Zugehören konzentrieren. Dort finden Sie all die Zahlen auch mit. Bis 1960 hat sich die Zahl der bibelgläubigen Christen versechsfacht. 1960, das kann ich selbst aus eigener Erinnerung, habe ich noch präsent. Und die meisten von Ihnen noch einen längeren Zeitraum. In den nächsten 20 Jahren hat sich die Zahl nochmals verdreifacht. In den folgenden 20 Jahren nochmals verdreifacht. Das heißt, in einem Zeitraum von 40 Jahren, wenn ich so vergleiche, wie hat sich Ihre Gemeinde in den letzten 40 Jahren entwickelt? Es gibt wenig Gemeinden, es gibt einige Gemeinden in Deutschland, die auch gewachsen sind in den letzten 40 Jahren. Aber viele Gemeinden sind stagniert. In dem gleichen Zeitraum haben sich die Gemeinden in Afrika verzehnfacht. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Was Gott dort in unserer Generation heute wirkt. Und es ist nicht nur in Afrika der Fall, es ist in anderen Kontinenten ebenso. Hier ein Zeitraum von 20 Jahren in Afrika vervierfacht von 23 auf 100 Millionen. In Asien verzehnfacht, in Lateinamerika vervierfacht innerhalb von 20 Jahren. Ein großer Grund zur Freude. Ich möchte nur ein Beispiel gerade erzählen. Ich bekam am Samstag ein E-Mail von einem Bekannten aus Indien. Er beschreibt dort, wie dort die Gemeinde Jesu in einer Volksgruppe der Mundas im Norden Indiens, im Nordosten Indiens, in Jharkhand entstanden ist. Vor einem Jahr gab es dort noch keine Gemeinden. Es war dort Bundi, ein Mann, dessen Frau schwer krebskrank war, der dort geschäftlich in eine andere Stadt ziehen musste, reisen musste im August 2002 und der dort auf dem Marktplatz einen Mann hörte, der was Merkwürdiges erzählt hatte. Er erzählte etwas von einem Jesus, der helfen könnte in Problemen und Krankheiten. Für ihn macht das alles keinen Sinn. Er hatte auch nicht viel Zeit und er musste schnell weiter und kam dann nach Hause wieder. Und dort fragt er sich ständig, wer ist dieser Jesus, von dem dieser Mann dort auf dem Marktplatz erzählt hat? Was hat er damit gemeint, dass man zu ihm reden sollte, dass er helfen könnte? Seine Frau war kurz vorm Sterben gewesen, seit 18 Jahren Krebs gehabt. In seiner Verzweiflung fing er einfach an und sagte, Jesus, ich weiß nicht, wer du bist, aber kannst du ihr helfen? Und obwohl dieser Mann gar kein Gläubiger, ein Jesusgläubiger war, das Evangelium gar nicht kannte. Gott honorierte das Gebet. In den nächsten Wochen ging es dieser Frau sichtbar besser. Die Leute im Dorf waren so überrascht darüber. Sie fragten ihn, sag mal, wie ist deine Frau jetzt besser geworden? Und er sagte, ich habe mit einem Jesus geredet, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und weil ein Mann das dort in der Stadt erzählt hatte. Und so brachten die Leute aus dem Dorf weitere Kranke zu ihm. Und Gott hat Erstaunliches dort gewirkt. Auch andere wurden gesund. Und sie wussten gar nicht, was alles jetzt auf sich hatte. Und einige Monate später kam ein Evangelist dort von dem Hindustan Bible Institute, mit dem wir in Verbindung stehen, kam dort in das Dorf, auf den Marktplatz, dort in das Dorfzentrum und fing an, von Jesus zu verkündigen. Die Leute blieb der Mund offen stehen, sagten, du weißt was von Jesus? Erzähl uns darüber. Und innerhalb von weniger Tagen, der Evangelist dort war, eine ganze Reihe von Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Und Bundi Ramsoy, dieser erste Gläubige, ist dann auf die seiner Kurzbibelschule gegangen, dort hat sich weiter ausbilden lassen. Und heute gibt es an diesem Ort, in dieser Volksgruppe der Mundas, zwei Gemeinden, zwei kleine Gemeinden. Eine ist 35 Personen stark, die zweite ist 15 Personen stark. In einer Volksgruppe, in dem es vor einem Jahr noch keinen einzigen Gläubigen gab. Wie kam das, dass ein Mann das Evangelium, das den Namen Jesu hörte, von dem er nie etwas gehört hatte, und zu Jesus in seiner Verzweiflung geschrien hat, obwohl er gar nicht das Evangelium kannte. Gott wirkt heute solche Wunder unter uns. Wenn wir heute schauen, in welchen Ländern es die stärksten Gemeinden Jesu gibt. Aus dem Buch Gebet für die Welt, wir haben es hier auf dem Büchertisch auch liegen, von Patrick Johnson, die Gemeinde mit den meisten bibelgläubigen Christen ist in den USA. Dort gibt es 90 Millionen. Gefolgt dann von der Volksrepublik China, von Nigeria, Brasilien, Indien, den Philippinen, Äthiopien, Kenia, Uganda, Kongo, Indonesien, Südafrika, Südkorea, Mexiko, Tansania und dann kommt UK, das sind Großbritannien. Welche von diesen Ländern auf der Hitliste der bibeltreuen Gemeinden ist ein traditionell christliches Land? Deutschland? Oh, da müssen wir ganz, ganz tief die Liste runtergehen. Nun, traditionell christliche Länder wären hier USA, Großbritannien und Kanada. Alle anderen Länder dort sind sogenannte Missionsländer, in denen in den letzten Jahrzehnten die Gemeinden phänomenal gewachsen sind, indem sie heute starke Gemeinden es gibt, Audio-Unterstützung brauchen, die Hilfestellung brauchen, gerade in der Leiterschulung, in der theologischen Ausbildung, in Kinderarbeit, in vielen anderen Bereichen. Aber Evangelisation wird dort weitgehend von Einheimischen wahrgenommen. Gott baut seine Gemeinden unserer Zeit ein Tempo wie nie zuvor in der Kirchengeschichte. Wir alle freuen uns über das Ereignis an Pfingsten, als Gott dort tausend auf einmal zum Glauben rief. Wissen Sie, wenn ich vergleiche, wie viele Menschen heute zum Glauben kommen, so haben wir heute ein Pfingsterlebnis jede Stunde, Tag und Nacht. Kommen über die Welt verteilt Menschen, so viele Menschen, 3000, zum Glauben an Jesus Christus. Gott baut seine Gemeinde. Wenn ich es weltweit betrachte, hier ist der Prozentsatz an bibelgläubigen evangelikalen Christen nach verschiedenen Kontinenten aufgetragen. In der Tat, dann ist Europa derjenige Kontinent, der zurückgeblieben ist. Der inzwischen schlusslich geworden ist. Und wissen Sie, Evangelisation und Gemeindebau in Europa und auch in Deutschland gehört zu den schwierigsten Aufgaben überhaupt. Eines der schwierigsten missionarischen Aufgaben weltweit. Wir haben Missionare in sehr vielen Ländern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst in einem der härtesten islamischen Länder gearbeitet. Aber Deutschland ist genauso schwierig. Und wenn Sie das Evangelium mit Ihren Nachbarn teilen, wenn Sie das Evangelium mit Ihren Enkel oder mit Ihren Bekannten teilen, dann merken wir, wie schwer es ist, bis Gottes Wort in Ihren Herzen Raum findet. Aber lassen wir uns den Blick darüber nicht täuschen. Gott ist der Gleiche. Er hat auch in unserem Land Erweckungen geschenkt. Im Augenblick sehen wir nicht viel von Erweckungen. Und trotzdem, der Auftrag ist der gleiche. Und auch in Europa gibt es Erweckungen. In der Ukraine. Morgen haben Sie einen Fachmann dazu. Deswegen spare ich mir das heute, über die Ukraine zu sprechen. Oder wenn ich an Rumänien denke. Wir waren mit eingeladen worden als DMG, bei dem Aufbau einer rumänischen Missionsgesellschaft zu helfen, um rumänische Missionare auszusenden. Ich war dort auf einer Bibelkonferenz gewesen, eingeladen worden, dort zu sprechen. Pro Woche werden in Rumänien 4 neue Gemeinden gegründet. Machen die Türen auf. Menschen kommen zum Glauben. Auf dieser Bibelkonferenz waren dort eine ganze Reihe von Pastoren gewesen. Dann hatten sie einen Computerausdruck mit all den Ortschaften in Rumänien, in denen es noch keine bibelgläubige Gemeinde gibt. Es war eine Liste von 2000, mit 2000 Ortschaften drauf. Ein Computerausdruck länger als von hinten im Saal bis hier vorne hin. Dann stellten sich alle Pastoren drum, legten ihre Hand auf diesen Zettel und sagten, Herr, und wir bitten dich jetzt, dass du auch in diesen Orten noch eine Gemeinde schenkst, in den nächsten 10 Jahren. Wir erwarten es von dir. In den letzten 10 Jahren hast du 2000 Gemeinden in Rumänien entstehen lassen. Warum sollst du das in den nächsten 10 Jahren nicht auch wieder tun? Wir erwarten es von dir. In Rumänien, wissen Sie, sind viele Menschen arm. Man kann dort nicht 10 Kilometer oder 20 Kilometer bis zum Gottesdienst auf die Langsteinbacher Höhe fahren. Man kann höchstens 3-4 Kilometer laufen. Deswegen braucht man dort eine Gemeinde in jeder Ortschaft. Geht nicht anders. Sonntagmorgens gibt es keine Busse, die so früh fahren. Also braucht man in jedem Ort eine Gemeinde. Und im Glauben erwarten Sie jetzt, dass Gott in den nächsten Jahren in jedem dieser Orte eine Gemeinde schenkt. Und Sie tun Ihr Möglichstes dazu. Tragen Sie dazu bei. Gott schenkt auch Erweckung in Europa. Auch in Spanien. Doch nicht unter den Spaniern, aber unter den Zigeunern. Dort gibt es Erweckungen. Oder wenn Sie an Bulgarien denken. Oh, das ist harte Arbeit unter den Bulgaren. Aber unter den Türken, türkisch sprechenden, Da gibt es Erweckungen. Und Gott schenkt es auch in Europa. Und wir sehen, er ist der Gleiche. Er hat sich nicht von Gott, von Europa verabschiedet. Aber wenn Sie es mühevoll finden, wenn Sie niedergeschlagen sind über das geringe Wachstum in Ihrer Gemeinde, sind Sie in guter Gesellschaft. Geht auch anderen so. Aber lassen Sie sich nicht davon abhalten. Gott kann auch bei uns einen Platzregen wieder schenken, vielleicht in wenigen Minuten draußen vor dem Fenster und geistlich zu seiner Zeit. Da möchte ich Sie ermutigen, dran zu bleiben. Gott wirkt in unserer Welt heute. Gemeinden wachsen nicht nur. Wie viel Zeit haben wir noch? Wann müssen wir Schluss machen?
Nein, ich glaube, der Grund ist ein anderer, dass manche unserer Gäste nervös werden, weil sie ihre Zimmertüren nicht geschlossen haben. Vielleicht machen wir eine kurze Unterbrechung.
Gott baut seine Gemeinde. Ich verweise in dem Zusammenhang auch auf den Vortrag von Hans Hagen. Wann wirst du berichten über Gottes Handeln in Äthiopien?
Mittwochnachmittag.
Da ein ganz besonderes Schlaglicht auf Äthiopien. Gott handelt dort heute in ganz einzigartiger Weise. Aber ich möchte es mir jetzt aus zeitlichen Gründen sparen. Und damit Sie gespannt bleiben darauf, Hans Hagen ist Praktiker dort, er kann es auch viel besser erklären. In den verschiedensten Ländern wir sehen, wie in der westlichen Welt manche denken, dass auch dort Gemeinden noch wachsen. Wir sehen es an dem blauen Segment hier unten. Aber wo das Wachstum vor allem stattfindet, das ist hier in den Ländern des Südens. Ich war erst vor 3 Wochen, in Kanada gewesen, in Vancouver, auf einer großen weltweiten Konferenz, einer Missionskonferenz. Die meisten Delegierten dort hatten braune und schwarze und gelbe Hautfarbe gehabt. Wir Bleichgesichter sind dort längst eine kleine Minderheit geworden. Gemeindeleiter aus den Ländern des Südens haben längst die Leitung übernommen und sie erwarten Großes von Gott. Und in Partnerschaft, in Zusammenarbeit mit ihnen im Dienst zu stehen, finde ich etwas ungeheuer Bereicherndes. Wir haben auch dort Gutes einzubringen. Gott hat uns auch ganz Besonderes anvertraut. An unserem kulturellen Erbe, einem geistlichen Erbe. Und Mitarbeiter auch aus Deutschland sind weiterhin dort sehr geschätzt. Ich komme gleich noch drauf. Dort in dieser weltweiten Partnerschaft so zu stehen. Aber nicht nur, was die Zahl der bibelgläubigen Christen anbetrifft, auch was die Zahl von Missionaren anbetrifft. Auch dort haben die Länder des Südens die Fackel des Evangeliums längst übernommen. Hier habe ich ein Diagramm, dort sind die Zahl der evangelischen Missionare, die von Südkorea ausgesandt sind, aufgetragen. Zum Vergleich, wie viele evangelische Missionare sind von Deutschland ausgesandt? Wer hat dort so eine Vergleichszahl? 3.000 würde ich denken, so. Sehr gut geschätzt. Evangelische Missionare aus Deutschland. Es gibt auch römisch-katholische noch, aber jetzt hier geht es um die evangelischen Missionare. Das heißt, da etwa sind wir. Vor 20 Jahren waren 200 Missionare von Korea ausgesandt. Vor 10 Jahren hatte sich die Zahl der Missionare verzehnfacht von vor 20 Jahren. Und 1995 waren es bereits auf 4.400 angestiegen. Deutlich mehr als von Deutschland als dem Land der Reformation ausgesandt sind. Und zum Jahr 2000 waren es auf 7000. In Vancouver sprach ich dort einen der Missionsleiter aus Südkorea. Er schätzte, dass es über 11.000 Missionare inzwischen sind, die von Südkorea ausgesandt sind. Es sind davon alleine 300 in Deutschland, mehr Missionare als wir als DMG, ungefähr genauso viel ins Ausland ausgesandt haben, sind in Deutschland tätig, um den deutschen Heiden das Evangelium zu bringen. Ich war früher in Frankfurt an der Uni tätig gewesen, habe dort auch missionarisch mitgewirkt, christlichen Büchertisch, um mit Studenten ins Gespräch zu kommen über Jesus. Als wir in die äußere Mission gerufen wurden, musste die Arbeit leider aufgeben. Sie war der SMD dort angegliedert. Als ich dann Jahre später zurückkam an die Uni nach Frankfurt, da fand ich jemanden, der die gleiche Arbeit tat, mit einem Tapeziertisch vor der Mensa stand und dort mit Studenten über Jesus gesprochen hat. Und wissen Sie, wer das war? Ein Koreaner. Mit OM von Korea entsandt, um den deutschen Studenten das Evangelium zu bringen. Und vielleicht haben sie sogar dem Koreaner besser zugehört als mir. So Studenten sind ja so ein bisschen komisch, so östliche Meditation und Spiritualität und sowas ist ja heute dann auch sehr gefragt. Vielleicht haben sie sich von diesem koreanischen Bruder das Evangelium auch besser erklären lassen als von mir. Aber ist nicht großartig? Koreanische Missionare kommen hierher, um uns zu helfen, Gemeinde Jesu hier zu bauen. In Deutschland. Ich finde das großartig. Und übrigens, in Frankfurt, dieser Großstadt, könnte es sein, dass dort sonntags mehr Koreaner, bibelgläubige Koreaner, zu einem Gottesdienst gehen, als evangelische Christen. An der deutschen Großstadt. Es gibt dort viele koreanische Gemeinden inzwischen in Frankfurt.
Wie groß ist das südkoreanische Volk?
Etwa, glaube ich, 30, 35 Millionen Menschen.
Also so viel wie bei uns.
Bei uns, ja.
Und wenig Christen.
Oh nein, inzwischen wird geschätzt, dass 23% bibelgläubige Christen dort sind. Sehr viele. Aber vor 50 Jahren gab es noch fast keine dort. Gott hat dort große Erweckungen geschenkt. In den letzten 5 Jahren übrigens stagnieren auch dort die Gemeinden. Aber von dem Gebetsleben unserer koreanischen Geschwister, da können wir uns eine ganz dicke Scheibe abschneiden. Wie sie ganz, ganz früh morgens schon aufstehen und dort beten, den Herrn loben und ihn ehren. Da kann ich viel davon lernen. Und von der Freude meiner afrikanischen Schwestern und Brüder in Jesus. Oh, da kann ich so viel lernen. Und von dem Glaubensmut meiner lateinamerikanischen Freunde. Da kann ich so viel lernen. Und vielleicht können Sie auch etwas lernen von unserer deutschen Gründlichkeit. Wenn wir uns zusammentun, dann sind wir ein tolles Team miteinander. Man schätzt, dass heute weltweit die Hälfte der Missionare aus den Ländern des Südens, inzwischen sogenannten Missionsländern, ausgesandt sind. Aus Indien sind heute 10-mal so viele Missionare ausgesandt, denn von Deutschland, die einem kulturüberschreitenden Dienst tätig sind. Ich muss mich beeilen, deswegen überspringe ich jetzt einige Dinge. Nur um ein Beispiel zu nehmen. Hier ist eine Karte von Indien. Ganz hier drüben im Osten, das ist hier ist Bangladesch. Ups, Entschuldigung, ich sah es im Lichtstrahl. Das ist hier ist Bangladesch. Und hier hinten ist noch so ein Teil, der gehört mit zu Indien dazu. Da hier hinten. Am letzten Ende, da liegt der indische Bundesstaat Mizoram. Das war ein militärisches Sperrgebiet über viele Jahrzehnte, weil es eingekeilt war zwischen Bangladesch und Myanmar, dem früheren Burma und Indien, die waren ja alle miteinander verfeindet. Deswegen kamen da gar keine Ausländer hin. Aber dort sind die Gemeinden gewachsen. Ich denke an eine Gemeinde in Chanmari. Diese Gemeinde allein hat 80 Missionare ausgesandt und finanziert sie. Bettelarme Gemeinden in einer Bergregion. Das ist ein ganz besonderes Geheimnis, wie diese Gemeinden ihre Missionare unterstützen. Wer es interessiert, hier ist ein Faltblatt dazu. Aus wenig viel gemacht, wie arme Gemeinden in Nordindien ihre Missionare unterstützen. Clever ausgedacht, mit welcher Hingabe sie ihre Missionare unterstützen und mittragen. Als gute Anregung auch für uns, wenn wir sagen, wir haben doch gar nicht so viel Geld und wir sind doch so relativ arm, wie sollen wir Missionare aussenden? Wenn diese Gemeinden in Indien das können, können wir das allemal. Und viele Gemeinden dort aus dem Süden haben längst Teil an der weltweiten Mission. Ist Mission damit zum Abschluss gekommen? Hier in diesem Diagramm will ich etwas zeigen zum Thema Bibelübersetzung. Wir haben ja gerade das Jahr der Bibel. Und aufzeigen, wie viel in der Mission dennoch zu tun ist. Vor 1900 Jahren gab es die Bibel in 6 Sprachen. Hier ist die Zahl der Sprachen, in denen es mindestens ein biblisches Buch gibt, aufgetragen. Zur Zeit Luthers gab es die Bibel, ein biblisches Buch mindestens in 12 Sprachen. Vor 100 Jahren gab es biblische Worte in 500 Sprachen. Und zur Zeit in etwa 2200 Sprachen. Das heißt, in diesen letzten 100 Jahren ist die Bibel in 3-mal mehr Sprachen, nämlich 1500 Sprachen, übersetzt worden, als in 1900 Jahren zusammengenommen. Doch ist Bibelübersetzung damit zum Abschluss gekommen? Brauchen wir keine Bibelübersetzung mehr? Wie viele Sprachen gibt es weltweit? Etwa 6500. In wie vielen Sprachen gibt es eine komplette Bibel? In 370 Sprachen. Richtig, das sind die großen Sprachgruppen. Aber 370 sind ein Zwanzigstel von allen Sprachen. Dann gibt es ein Neues Testament in 1200 Sprachen. Und es gibt einzelne biblische Worte in 2200 Sprachen. Aber in 2/3 aller Sprachen in der Welt heute gibt es kein einziges Wort Gottes. Kein einziges. Noch heute. Und selbst wenn eine Bibel mal eine Sprache übersetzt ist, das Arabische zum Beispiel, aber die Sprache ändert sich ja auch. Wie hilfreich ist uns eine alte Luther-Übersetzung? Sie können sie wahrscheinlich noch verstehen. Aber Ihre Enkel? Die können sie nicht lesen und wenn sie auch den Inhalt nicht verstehen. Darum muss Gottes Wort in jeder Generation neu übersetzt werden. Denn es muss ins Herz der Menschen hinein. So präzise wie möglich, aber so nah an der Verstehenswelt der Menschen wie möglich. So wie Jesus plastische Geschichten erzählt hat. Dass die Menschen es verstehen konnten, es begreifen konnten. Bibelübersetzung auch heute noch. Ein ganz wichtiges Thema. Wo sind die meisten Völker, noch unerreichten Völker? In den roten Gebieten sind 80% der Völker, in denen es keine einzigen Gläubigen gibt. In dem Orangen und Roten zusammengenommen, die Hälfte der Bevölkerung, wir sehen, ist im Wesentlichen Nord- und Westafrika, der Mittlere Osten und Asien bis hin nach Indonesien. Das Gebiet ist eine der ganz großen Herausforderungen auch in der Weltmission im 21. Jahrhundert. Oder ich stelle die Frage umgekehrt. In welchen Ländern gibt es die wenigsten bibelgläubigen Christen? Und die Blauen, wir sehen, das ist einer in 1000 Menschen, die bibelgläubig sind. Das ist jetzt ein Mittelwert über ein ganzes Land. Das heißt, wenn es eine christliche Volksgruppe dort gibt, drückt es gleich den Mittelwert. Wissen Sie so, wenn es in einem Ort eine Gemeinde Jesu gibt, heißt es noch lange nicht, dass ihre türkischen Nachbarn deswegen das Evangelium gehört und verstanden hätten? Na, weil sie eine andere Sprache sprechen? Wir sehen wiederum das gleiche geografische Gebiet. Und es sind vor allem, es sind vor allem die Länder.
Entschuldigung, Sie hatten auch den Irak in Blau, so das heißt, dass Sie die chaldäischen Christen irgendwo anders zugerechnet haben? Katholischen oder was?
Gut, hier sind die Bibelgläubigen im Irak, da gibt es die chaldäischen Christen, in der Tat. Es gibt einige auch evangelische Gemeinden dort. Viele von den chaldäischen Christen sind dem Namen nach Christen, haben aber oft ein sehr geringes Verständnis davon. Oft ist die liturgische Sprache nicht das Arabische. Oft verstehen sie das auch gar nicht. Ähnlich wie die koptischen Kirchen auch, indem es ein, so wie im Mittelalter bei uns auch dann in Latein der Gottesdienst gehalten wurde, im Iran auch ähnlich. Und das, deswegen ist die Frage natürlich, wir können einzelne Zahlen durchaus auch anders definieren. Ich habe mich hier auf dieses Buch Gebet für die Welt bezogen, dort die Daten entnommen. Da ist auch erklärt, wie dort der Prozentsatz zustande kam.
Ja. Mir ist eben aufgefallen, in Iran praktisch die gleiche Farbe wie in Turkmenistan und doch denke ich, dass die Lage des in beiden Ländern grundverschieden ist, nicht wahr?
Das ist richtig, es ist verschieden, wie das jetzt in einigen Monaten aussehen wird, wenn dort eine neue Regierung in Irak, es wird erwartet, dass der Einfluss der islamischen Fundamentalisten sehr viel stärker wird. Und sehr viele Christen sind aus dem Irak in den letzten 10 Jahren ausgewandert. Einen großen Exodus gegeben. Ist mehr als auf ein Drittel runtergegangen, die Zahl der auch chaldäischen Christen. In den letzten 10 Jahren. Ganz dramatisch zusammengebrochen. Vielleicht können wir es nachher nochmal miteinander diskutieren. Ja? Wo die wenigsten Missionare arbeiten, wir sehen, ist der gleiche Bereich. Das sind eine der großen Herausforderungen der Weltmission im 21. Jahrhundert. Lassen Sie mich zusammenfassend die Welt illustrieren mit einer großen Torte. Grob genommen können wir sagen, es gibt 2 Milliarden Christen und Namenschristen, von denen etwa ein Drittel wiederum als bibelgläubig gelten und 2 Drittel als Namenschristen. Wissen Sie, 2 Drittel der Bevölkerung in Deutschland bezeichnen sich als Christen. Aber fragen Sie mal jemanden, ob er weiß, was Weihnachten bedeutet. Von Pfingsten reden wir schon gar nicht mehr, oder von Ostern. Viele, die sich als Christen bezeichnen, haben keinerlei Ahnung von dem Evangelium. Gut, aber in diesem Bereich dieser 2 Milliarden Menschen wird im Durchschnitt pro Jahr 5 Euro investiert in missionarische Bemühungen. Das Geld ist gut angelegt. Wir brauchen noch viel, viel mehr für Pro Christ und Alpha-Kurs und viele andere solche Aktionen. Dann gibt es einen Bereich von nochmal 2 Milliarden Menschen, das sind Nicht-Christen in Kulturen, in denen es Christen gibt. Das sind Menschen, Die haben zumindest eine Chance, das Evangelium zu hören. Und dort wird im Durchschnitt 70 Cent pro Jahr und pro Person in missionarische Bemühungen investiert. Aber dann haben wir hier dieses dritte Drittel von 2 Milliarden Nicht-Christen, die in Kulturen leben, in denen es keine Christen gibt. Sie haben keine Chance, das Evangelium zu hören, wenn nicht jemand hingeht oder sie vielleicht als Studenten hier nach Pforzheim kommen oder nach Karlsruhe und hier studieren und vielleicht in ihrer Nachbarschaft wohnen und sie vielleicht Gelegenheit haben, sie einzuladen und ihnen das Evangelium zu erklären, ihnen mit Gastfreundschaft zu begegnen. Und in diesem Bereich, das ist die Tragik, dass die bedürftigsten Bereiche, dort wird am allerwenigsten an Mittel eingebracht in die Weltmission. Dort stehen wir heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Ich komme nochmal kurz auf den Bibeltext zurück und in 5 Minuten mache ich wirklich Schluss. Jesus sagte dort, er lud ein zum Beten. Bitte den Herrn der Ernte. Dass er Arbeiter in seinen Weinberg sandte. Wer wurde nun gesandt? Wenn wir den nächsten Vers lesen, Kapitel 10, Vers 1, dann heißt es, und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und er sandte sie. Wer war die Gebetserhörung jetzt dieser Gebete gewesen? Die Beter selbst. Sehen wir, wie gefährlich das ist, in so ein Gebet mit einzustimmen? Es könnte sein, dass wir selbst Gesandte werden. Vielleicht in ein anderes Land, vielleicht zur Tür unseres Nachbarn, vielleicht zu unseren Enkeln oder zu anderen Menschen, denen wir die Haustür öffnen. Bittet den Herrn der Ernte, so hat Jesus die Jünger aufgefordert. Das Wort, dass er Arbeiter sende, ist ein sehr hartes Wort. Ist nicht das normale Wort für senden. Es ist eigentlich das Wort für hinauswerfen. Das Wort, was Jesus sonst gebraucht, um Dämonen auszutreiben. Wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat, hat er nicht gesagt, lieber Dämon, würdest du was, ist mir ein bisschen peinlich, aber könntest du vielleicht ein bisschen beiseite treten oder jemand anders raussuchen, das wäre doch ganz nett und so. Hat Jesus so mit Dämonen gesprochen? Nein, was hat er gesagt? Raus hier! Ich bin Herr hier. Du hast hier nichts zu suchen. Ist das der Ton, mit der Jesus auch zu uns reden muss? Diese Heftigkeit? Diese Heftigkeit der Bewegung? Diese Dringlichkeit? Diese Eile? Diese oberste Priorität? Jesus, der so redet. Jesus sagt dann, die Ernte ist groß. Luther hat in dieser Stelle nicht so ganz präzise übersetzt. Eigentlich müsste man genau übersetzen, in einem Prädikatsnomen dort, das Ernten ist groß. Was ist der Unterschied zwischen große Ernte oder großes Ernten? Ja, großes Ernten heißt viel Arbeit und viel Schweiß. Muss hart geackert werden. Und trotzdem, vielleicht in dem Säckchen nachher gar nicht so viele Körner drin. Aber trotzdem ein großes Ernten. Große Ernte heißt dicke Säcke, viele Körner, große Zahlen. Was hat Jesus versprochen? Ein großes Ernten. Viel Arbeit. Viel Mühe. Für sie und für uns. Für mich. Jesus hat uns keine Erfolgsgarantie gegeben. Aber hat seine Verheißung mitgegeben. Und dass wir uns ja nicht das miteinander verwechseln. Als wenn Gott uns immer Erfolg geben müsste. Nein. Aber hat uns aufgefordert, treu zu sein, dem er uns anvertraut hat. Uns dort Gott zur Verfügung zu stellen, von Gott gebrauchen zu lassen und darüber zu staunen. Heute Morgen haben wir das Thema nur kurz angeschnitten, dass wir zur Anbetung Gottes kommen, ihn loben für das, was er in unserer Welt tut, und er tut Einzigartiges. Und uns bezieht er dort mit ein. Das finde ich so großartig. Also uns ganz schwache Menschen mit unseren Begrenzungen dabei gebrauchen will. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir an Weltmissionen beteiligt sein können. Dieses blaue Faltblatt, 150 Ideen, wie Sie von zu Hause aus an Weltmissionen aktiv beteiligt sein können. Aber das Allerwichtigste ist in der Fürbitte, im Gebet. Ganz herzlichen Dank für alles Mitbeten, für Missionare, die Sie kennen, aus unterschiedlichsten Werken. Das lohnt sich. Bleiben Sie dran. Auch wenn Sie nicht mehr so viel Kraft haben, die gefalteten Hände ist der wichtigste Missionsdienst überhaupt. Ein unersetzlicher Beitrag. Halten Sie dort fest. Herzlichen Dank. Gott segne Sie. Soll ich noch zum Schluss beten? Ich bete noch zum Schluss mit uns. Herr, wir haben jetzt im Schnellgalopp so einen Weg um die Welt herum, eine Reise gemacht. Vieles könnte nur angeschnitten werden, aber ich staune darüber, was du in unserer Welt heute tust. Wie du begrenzte Menschen so wie uns dabei gebrauchst, uns mit einbeziehst in dein weltweites Wirken. Herr, wie du große Wunder tust unter uns, unser Leben reich machst, dadurch, dass wir dich kennen dürfen. Herr, lass uns spüren, wo dein Herzschlag ist. Lass uns in Schritt bleiben mit dir und deiner Bewegung in unserer Welt. Lass unser Herz angesteckt werden, erwärmt werden, und dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dort, wo du uns hingestellt hast, in unserer Familie, unserer Nachbarschaft, unseren Bekannten, den ausländischen Gästen dort in der Umgebung. Und Herr, wenn du den einen oder anderen auch in ein anderes Land rufst, Herr, dann gib du den Mut dazu, dann gib du Freunde, die da mittragen, helfen, mit unterstützen, mit Herz und Hand mit dazu beitragen. Danke, dass du so ein großer Gott bist, dass wir dir Großes zutrauen dürfen, dass du zum Ziel kommst mit unserer Welt, dass du einen großen eine Gemeinde dir berufst und erwählst und zubereitest, dass wir mit dazu gehören dürfen. Herr, wir loben dich darüber. Im Namen Jesu. Amen. Amen.